Ich komme zur Predigt und lese aus der Apostelgeschichte Kapitel 13 die ersten 12 Verse und dann am Schluss der Predigt noch den 13. Vers. In Antiochia waren in der dortigen Gemeinde einige Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, Lucius von Kyrene und Manahen, der mit dem Vierfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Diese nun ausgesandt vom Heiligen Geist zogen hinab nach Seleucia und fuhren von dort mit dem Schiff nach Zypern. Als sie in Salamis angekommen waren, verkündeten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch Johannes als Diener dabei. Und als sie die Insel bis nach Paphos durchzogen hatten, trafen sie einen Zauberer und falschen Propheten, einen Juden namens Bar-Jesus, der sich bei dem Statthalter Sergius Paulus aufhielt, einem verständigen Mann. Dieser ließ Barnabas und Saulus holen und wünschte, das Wort Gottes zu hören. Doch Elimas, der Zauberer, leistete ihnen Widerstand und suchte den Statthalter vom Glauben abzuhalten. Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll Heiligen Geistes, blickt ihn fest an und sprach: O du Sohn des Teufels, voll von aller List und Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, wirst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Und nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich und du wirst eine Zeit lang blind sein und die Sonne nicht sehen. Augenblicklich aber fiel Dunkel und Finsternis auf ihn und er tappte umher und suchte Leute, die ihn führen könnten. Als nun der Statthalter sah, was geschehen war, wurde er gläubig, betroffen von der Lehre des Herrn. Amen. Ich bete und dann die Predigt. Lieber Vater im Himmel, für dein Wort danken wir dir und bitten dich, dass du es in unsere Herzen einpflanzt, das heißt in unserem Leben, und uns ausrichtest nach dir, dass wir dir ähnlich werden, Nachkommen von dir sind. Amen. Liebe Gemeinde, die Apostelgeschichte beschreibt, wie der Herr seine Gemeinden baut. Das ist gar nicht so langweilig, sondern eher wie ein Krimi mit vielen Fortsetzungen. Und die Fortsetzungen dauern bis heute. Es ist Gottes Werk, bei dem auch der Teufel seinen erheblichen, aber doch vergeblichen Beitrag leistet. Ich habe drei Punkte zu diesem Text. Erstens ausgesondert und ausgesandt, zweitens ausgerechnet der und drittens ausgebüxt. Ich habe es mit dem Aus, wie ihr gemerkt habt. Erster Punkt. Propheten und Lehrer in der Gemeinde von Antiochia, sie dienen dem Herrn. Und der Dienst heißt hier im griechischen Original Liturgie. Sie liturgieren. Das Wort steht für einen priesterlichen Dienst, für Gottesdienst, allerdings auch allgemeiner Dienst an Gottes Haus und oder für Gott, nicht nur im Gottesdienst, ist auch Liebesdienst für die Geschwister. Auch dafür steht dieses Liturgien und auch für die Kollekte oder die Gabe für die Gemeinde, also fürs Geld. Auch da wird dieses Wort gebraucht. Im Alten Testament kommt es sehr häufig vor und dort ist es Meisterdienst der Priester am Heiligtum und speziell im Allerheiligsten. Aber auch die Handwerker, die am Tempel, am Bauwerk tätig sind, auch da steht das Wort Liturgien. Schön. Also der Dienst am Tempel, das war jetzt hauptsächlich oder ausschließlich den Nachkommen von Aaron vorbehalten als Priester. Und die durften ab 30 Jahren ihren Dienst im Heiligtum verrichten. Darunter nicht, denn da waren die Männer noch keine Autorität, da waren sie halt noch junge Männer oder Jünglinge. Jetzt wissen wir so nebenbei, wir haben in der Apostelgeschichte gehört, dass der Markus da mit war als Diener. Er war nicht vollwertig, neben dem Barnabas und dem Paulus. Er war Diener, aber ein anderer Diener, kein Liturgier. Er war noch zu jung. Er war noch nicht 30, Mitte 20 vielleicht. Und nebenbei wissen wir jetzt auch, warum der Herr Jesus seinen öffentlichen Dienst erst mit 30 Jahren begann. Wäre er jünger gewesen, hätten sie nicht auf ihn gehört. Gut, sie haben auch so nicht auf ihn gehört, aber es hätte ihm in der Gesellschaft an Autorität gefehlt. Er hat allerdings nicht an diesem Tempel, an diesem Bauwerk, dem Stein gearbeitet, gedient. Er selbst war Gottes gegebenes Heiligtum. Und seine Kirche ist nicht das Gemäuer, sondern sein heiliger Leib und Tempel des Heiligen Geistes. Und dem dient der Herr Jesus. Er dient ihm als König, indem er über sie herrscht, fürsorglich herrscht. Er dient über sie als Priester, indem er ständig für sie bei Gott bittet, eintritt für sie, damit sie nicht unter Gottes Zorn kommen. Wenn sie ihm seine Sünden bekennen, ja, dann bittet er für sie. Und sie können sicher sein, ja, sie sind vergeben, denn er dient mir. Und er dient drittens als Prophet, er gibt sein Wort und er führt sein Wort aus und die Seinen lieben sein Wort und tun sein Wort. Das ist das, was er tut. Er dient seiner Gemeinde. Und nicht nur er, sondern auch die Engel, die Liturgien laut Hebräer 1,14 den Seinen. Das sind die im Volksmund die Schutzengel. Sie dienen geistlich den Erlösten und ihren Kindern nebenbei. So, das ist jetzt Gottesdienst. Er dient. Und das heißt Liturgie. Jetzt in Ostkirchen, da heißt der Gottesdienst Heilige Liturgie. Bei uns ist die Heilige Liturgie auch da, also in unseren Breiten. Und manche mögen das Wort schon gar nicht. Überhaupt nicht. Das ist nämlich, wenn es so eintönig heruntergesagt wird, ohne viel Gedanken, so wie man das Vaterunser zum Teil auch betet, ohne irgendetwas zu denken, nur so die Sprüchlein so abkartet und runterliest. Und dann mögen sie das nicht. Das ist eine Litanei. Das ist furchtbar für manche. Aber Liturgie ist dann für sich Gott und geistesgewirkte Ordnung nach Gottes Wort. Ist gegen das Chaos, wie der Apostel die Korinther ermahnt. Gott ist ein Gott der Ordnung, nicht des Chaos. In Genesis 1 schwebt der Geist, der Heilige Geist über dem Chaos und dann schafft Gottes Wort Ordnung aus in der Welt, in der geschaffenen Welt. Das ist Gottes Wort. Auch heute ist Gottes Geist, Wort und Geist gegen die Chaosmacht der Sünde. Also verachten wir das Wort Liturgie nicht, verachten wir die Liturgie nicht. Es ist Gottes gute Ordnung nach seinem Wort und er handelt auch danach. In Antiochia spricht der Heilige Geist durch Propheten und Lehrer. Da machte das Wort, das er schon vorher gesagt hat, konkret. Und der Heilige Geist spricht dadurch Propheten und macht dann ganz konkret, was er eben vorher schon gesagt hat. Er hat dem Paulus schon gesagt, wozu er ihn berufen wird. Er hat in Apostelgeschichte 1 gesagt, dass die Mission dran ist, auch in der Welt. Jetzt allerdings macht es konkret. Jetzt los. Und er tut das nicht bei einem alleine, nicht bei Paulus. Also Paulus sagt nicht, plötzlich hat mir der Heilige Geist gesagt, ich soll das tun. Nein, er sagt es allen. Und die Gemeinde bestätigt dann, ja, es ist zu allen gesagt. Sie bestätigt das, indem sie dann den Barnabas und den Saulus aussenden. Es ist zu allen gesagt, nicht zu einem allein. Das ist sehr wichtig. Denn man kann sich durchaus irren in Geistessachen. Also in Kärnten habe ich einen Gottesdienst besucht, in dem ein sogenannter Pastor und Prophet plötzlich am Anfang des Gottesdienstes sagte, ja, der Heilige Geist hat mir heute Morgen klar gesagt, es gibt unter euch welche, die Probleme haben miteinander, Ehepaare, ihr habt Probleme, bitte bereinigt das. Okay, bei 200 mittelalterlichen Menschen, tja, da braucht es keinen Geist, um zu sagen, dass man da dann und wann etliche Probleme haben könnte. Das ist nicht Geistesrede. Es ist so eine Prophetie wie Wetter. Nächste Woche ist es gut oder schlecht. Naja, je nachdem, wie man sieht. Der Heilige Geist spricht hier zu allen. Und sie alle bestätigen das einvernehmlich und senden den Paulus Saulus und dem Barnabas aus, zu dem Werk, zu dem Gott sie berufen hat. Und dieses Werk hat er ihm ja schon gesagt, dem Saulus. Und das ist es, was dann Paulus auch sagt. Da sagt der Herr Jesus zu ihm, in Apostelgeschichte 26, 18 sagt er das, den Menschen, die Augen zu öffnen. Dazu habe ich dich ausgesondert, den Menschen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Herrschaft des Satans zu Gott. Das gehört von der Herrschaft des Satans zu Gott. Damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Also das ist der ganze Auftrag. Das sollen sie tun. Und dazu hat er den Paulus eben berufen. Ausgesondert. Jesu Leib ist ausgesondert und geheiligt. Er ist nicht unter der Herrschaft des Satans. Ja, okay, vielleicht doch. Dann und wann. Wenn man ihm nicht gehorcht. Ausgesondert, geheiligt durch den Herrn Jesus im Reich Gottes. Und Reich Gottes heißt ja schon Herrschaft, königliche Herrschaft Gottes. Das ist gut. Und die Gemeinde ist dann für sich sichtbares Reich Gottes. Und da ist man drin oder nicht. Und man gehorcht den himmlischen Regeln oder nicht. Und dann damit sie ein Erbteil bekommen, das ist auch noch kurz gesagt. Das Erbteil ist im Himmel. Hier ist nur eine Anzahlung und das ist die Gemeinde. Also da ist denn doch etwas ausgesondert worden und da ist denn doch etwas gedient worden. Und zwar beidseitig von ihm. Er dient seiner Gemeinde. Und die Gemeinde dient ihm. Und der Heilige Geist, der wirkt in der Gemeinde, nicht außerhalb. Der Heilige Geist wirkt durch die Gemeinde auch nach außen, um in die Gemeinde hineinzuführen. Denn eben wozu werden Paulus und Barnabas ausgesandt, um Gemeinden zu gründen? Und sie gehen. Und sie ziehen aus im Osten von Antiochia, Riesenstadt. Dort ist auch die Gemeinde, große Gemeinde. Und sie ziehen nach Zypern, da wo Barnabas herkommt. Und ja, Zypern ist ganz nahe. Und Barnabas wird heute noch in Zypern als Schutzheiliger verehrt, so wie der Josef in Vorarlberg. Oder vielleicht noch etwas mehr. Das ist Barnabas. Und sie gehen wie immer zuerst in die Synagogen der Juden. Denn da sind ja Juden und sie gehen dorthin und können dort Gottes Wort verkünden. Dazu haben sie ein Recht und sie verkünden es auch. Und sie ziehen durch die ganze Insel bis nach Paphos und dort ist die Hauptstadt, die damalige. Und da ist auch der Statthalter. Und da treffen sie denn doch einen Mann. Sie treffen den weisen Sohn von Jesus. Hatte Jesus einen Sohn? Ja, hier steht's. Es gab und gibt Filme und Bücher, die sagen, dass Jesus mit Maria Magdalena Kinder gezeugt hätte. In Sakrileg, der Filmreihe mit Tom Hanks zum Beispiel, ist das da. Und das geht zurück auf ein auf Romane oder sozusagen Untersuchungen von Wissenschaftlern oder ja, sonstigen Leuten. Also ja, das sagt man. Aber dieser Sohn von Jesus, das liegt im Namen. Er heißt Bar Jesus und Bar heißt aramäisch Sohn. Und Jesus, ja, den Namen hatten damals viele. Und das Weise ist ja sein Spitzname, der Elimas. Das sagt aus, dass er weise ist. Also, der war nicht Sohn von Jesus Christus. Aber der Herr Jesus hatte denn doch Nachkommen. Und zwar viele. Jesaja 53, 10. Dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Er wird Nachkommen sehen, seine Tage verlängern. Das steht Jesaja 53, 10. Und seine Nachkommen sind Wiedergeborene. Seine Schüler wie Barnabas und Markus und Saulus da, die ihm nachkamen, also Nachkommen kommen ihm nach, also sind ähnlich wie er und sie folgen ihm nach. Ja, solche hat er viele. Hier auch. Nachkommen. Gut. Also das mit dem bei Jesus, diesem Zauberer, nein, der war keiner der Nachkommen vom Herrn Jesus. Und das zeigt ihm der Paulus sehr deutlich. Also er redet dagegen, er leistet Widerstand. Und Widerstand, also Widersacher, das heißt hebräisch Satan, das ist Widersacher. Wer Widerstand leistet gegen Gottes Wort, ist ein Widersacher. Wer andere davon abhält, dass sie zum Glauben kommen, ist ein Widersacher. Und Paulus bezeichnet ihn als Sohn des Teufels. Ja, du leistest Widerstand gegen Gott, gegen Gottes Wort. Und dass dieser Sergius Paulus zum Glauben kommt. Und er macht ihn blind, diesen Weisen. Das ist ein Wunder. Und der Zauberer tappt umher und weiß nicht weiter. Und der Prokonsul, also der Statthalter, kommt zum Glauben. nicht durch das Wunder, sondern durch die Lehre von Gottes Wort. Vielleicht noch etwas zum Statthalter. Ist ein anderes Wort wie bei Pontius Pilatus. Es gab zweierlei Statthalter damals. Die einen waren vom Kaiser direkt eingesetzt und das war Günstlingswirtschaft. Die kamen dann meist in die Provinz, haben sie innerhalb von 2 Jahren ausgebeutet und waren dann wieder weg. Günstlingswirtschaft, um reich zu werden. Der hier war vom Senat eingesetzt und die blieben meist länger und waren an für sich meist auch anständiger. Der war so einer. Und der Sohn Jesu, der ein Sohn des Teufels ist, der versucht durch seinen Beitrag Gottes Reich zu verhindern, aber es klappt nicht. Ich komme zum dritten Punkt, ausgebüxt, und lese den 13. Vers in Apostelgeschichte 13. Klingt das schon gut. Paulus und seine Gefährten aber fuhren von Paphos ab und kamen nach Perge in Pamphylien. Johannes trennte sich jedoch von ihnen und kehrte nach Jerusalem zurück. Ja, das hört sich so an, als ob sie nur kurz in Zypern gewesen wären. Waren sie nicht? Lukas gibt hier in der Apostelgeschichte einen Überblick und erwähnt die für ihn wesentlichen Details. Nach all der Zeit fahren sie mit dem Schiff in die heutige Türkei, nach heutiges Touristenzentrum Antalya, und dort gehen sie dann weiter, sozusagen in die Berge. Und genau da büxt Johannes Markus Barnabas Neffe aus. Er ist als Diener dabei und plötzlich ist er weg. Er kehrt zurück mit dem Schiff nach Jerusalem. Tja, warum? Das ist nicht ganz sicher. Wir bekamen gelehrt, er hat sich vielleicht erschreckt vor diesem großen Taurusgebirge, das sich da vor ihm aufgetürmt hat. Andere sagen, ja, dahinter wohnten die Kelten. Das war ein keltischer Stamm, sehr kriegerisch. Sie wurden auch Gallier genannt. Und sie wurden nur notdürftig dort. Zivilisiert wurden sie nicht. Sie hatten ihr eigenes Reich und sie wurden schlichtweg unterworfen. Und da hausten sie. Also hinter den 7 Bergen bei den, da waren die Kelten. Vielleicht ist er deswegen umgekehrt. Vielleicht hat er Angst bekommen. Andere sagen, er war mit der Missionsmethode von Paulus und Barnabas nicht einverstanden. Ich werde das in Kapitel 15 dann etwas vertiefen. Auf jeden Fall, er ist weg. Und das ist an für sich auch der Schluss der heutigen Predigt. Ich komme zum Schluss und fasse zusammen. Gottesdienst ist eine geistgewirkte, auf Gottes Wort begründete heilige Liturgie, die nicht zu verachten ist. Wir dienen dem Herrn Jesus, wir dienen dem, der uns erlöst hat und er sagt, wie wir ihm dienen sollen und was wir tun sollen. Das ist heilige Liturgie und betrifft das ganze Leben. Die Aussonderung zu speziellen Diensten geschieht durch die Gemeinde, also nicht durch einen alleine, nicht einer macht sich selbst zum Chef oder zum Diener oder sonst was. Es geschieht durch die Gemeinde. Und der Dienst kommt aus der Gemeinde hinein und führt in die Gemeinde hinein. In Gottes Reich hinein. Kommt aus Gottes Reich und führt in Gottes Reich hinein. Das ist die Liturgie. Und nicht jeder, der den Namen Christ trägt, ist auch ein Nachkomme und Nachfolger des Herrn Jesus. Er sagt selbst, wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. ist ein Widersacher und gehört dem Widersacher. Letzter Satz. In allem, was wir tun oder nicht tun, zeigen wir, wessen Geisteskind wir sind. Amen.